Und zwar die Geschichte heisst Jonathans Ei. Eine ungewöhnliche Ostergeschichte von der Ida Campbell. Jonathan war körperlich und geistig leicht behindert zur Welt gekommen. Als er 12 Jahre alt war, ging er mit vielen jüngeren Kindern zusammen in eine Klasse. Es hat den Anschein, dass er einfach nicht lernen konnte. Oft brachte er seine Lehrerin, Frau Müller, schier zur Verzweiflung, wenn er sich auf seinem Stuhl hin und her wand, vor sich hin starrte und dabei fremde Geräusche von sich gab. Es gab allerdings auch Augenblicke, in denen Jonathan klar und deutlich sprach, gerade so, als sei ein Lichtstrahl in die Dunkelheit seines Gehirns gedrungen. Die meiste Zeit jedoch empfand sie als ausgesprochen unbefriedigend, Jonathan zu unterrichten. Eines Tages rief sie seine Eltern an und bat sie zu einem Gespräch in die Schule. Als das Ehepaar schließlich in dem leeren Klassenraum schweigend vor ihr saß, eröffnete sie ihnen, Jonathan gehört eigentlich in eine Sonderschule. Es ist nicht gerecht ihm gegenüber, dass er immer mit viel jüngeren Kindern zusammen sein muss, die zudem keine Lernbehinderung haben. Schließlich ist er 3 Jahre älter als seine Mitschüler. Seine Mutter weinte leise in ihr Taschentuch, während der Mann das Wort ergriff. Frau Müller, sagte er zögernd, es gibt hier in der Nähe keine derartige Schule. Für Jonathan wäre es ein furchtbarer Schock, wenn wir ihn aus seiner ungewohnten Umgebung herausnehmen müssten. Ich weiß, dass es ihm hier in dieser Schule sehr gut gefällt. Nachdem beide gegangen waren, saß Frau Müller noch lange auf ihrem Platz am Fenster und starrte hinaus auf den neu gefallenen Schnee. Seine Kälte schien langsam in ihr Herz hineinzukriechen. Einerseits empfand sie Mitleid mit den Eltern, schließlich hatten sie nur dieses eine Kind und das war unheilbar krank. Aber andererseits war es einfach nicht zu verantworten, Jonathan in dieser Klasse zu lassen. Außer ihm hatte sie noch 14 andere Kinder zu unterrichten, für die seine Anwesenheit nur eine ständige Ablenkung bedeutete. Außerdem, er würde sowieso nie lesen und schreiben lernen. Warum also sollte sie sich noch länger abmühen und ihre Zeit an ihn verschwenden? Während sie so über die ganze Situation nachdachte, wurde sie plötzlich von einem starken Schuldgefühl überfallen. Oh Gott, sagte sie halblaut, ich sitze hier und klage, während meine Schwierigkeiten doch gar nicht sind im Vergleich zu denen dieser armen Familie. Bitte hilf mir, mehr Geduld mit Jonathan zu haben. Von nun an gab sie sich alle Mühe, Jonathans Geräusche und seine stierenden Blicke einfach nicht zu beachten. Eines Tages humpelte er plötzlich auf ihr Pult zu, wobei er sein lahmes Bein hinter sich herzog. Ich liebe Sie, Frau Müller, rief er laut genug, dass die ganze Klasse es hören konnte. Die Kinder kicherten. Und sie bekam einen roten Kopf. Also stammelte sie, das ist ja sehr schön, Jonathan, aber setz dich jetzt bitte wieder auf deinen Platz. Der Frühling kam und die Kinder unterhielten sich angeregt über das bevorstehende Osterfest. Sie erzählte ihnen die Geschichte von der Auferstehung Jesu. Und um den Gedanken des hervorkeimenden neuen Lebens zu unterstreichen, gab sie abschließend jedem Kind ein großes Plastikei. Hör zu, sagte sie, ihr sollt das Ei mit nach Hause nehmen und es morgen wieder mitbringen, mit etwas darin, das neues Leben zeigt. Habt ihr mich verstanden? Na klar, Frau Müller, riefen die Kinder begeistert. Alle außer Jonathan. Er hörte aufmerksam zu, seine Augen unverwandt auf ihr Gesicht geheftet. Nicht einmal seine merkwürdigen Geräusche waren zu hören. Ob er wohl begriffen hat, was sie über den Tod und die Auferstehung Jesu gesagt hatte? Und verstand er, welche Aufgaben sie den Kindern gestellt hatte? Vielleicht sollte sie lieber seine Eltern anrufen und es ihnen erklären. Als sie am späten Nachmittag nach Hause kam, stellte sie fest, dass der Abfluss in der Küche verstopft war. Sie rief den Vermieter an und wartete dann eine volle Stunde, bis er endlich kam und die Sache in Ordnung brachte. Anschließend musste sie noch einkaufen, bügeln und einen Vokabeltest für den nächsten Tag vorbereiten. So kam es, dass sie den Anruf bei Jonathans Eltern voll vergaß. Am folgenden Morgen stürmten ihre 15 Kinder aufgeregt in den Klassenraum, um den großen Weidenkorb auf dem Tisch ihrer Lehrerin mit den mitgebrachten Plastikkeien zu füllen. Aber erst nach der Mathematikstunde durften die Eier geöffnet werden. Im ersten befand sich eine Blume. Oh ja, sagte Frau Müller, sagte Doris, eine Blume ist wirklich ein Zeichen neuen Lebens. Wenn die ersten grünen Spitzen aus der Erde ragen, wissen wir, dass es Frühling wird. Ein kleines Mädchen in der ersten Reihe winkte heftig mit der Hand. Das ist mein Ei, Frau Müller, das ist meins, rief sie dabei laut. Das nächste Ei enthielt einen Plastikschmetterling, der richtig lebendig aussah. Sie hielt ihn in die Höhe. Wir wissen alle, dass aus einer hässlichen Raupe ein wunderschöner Schmetterling wird. Ja, auch das ist ein Zeichen für neues Leben. Die kleine Judith lächelte stolz und sagte, das ist von mir, Frau Müller. Als nächstes fand sie einen Stein mit Moos bewachsen. Sie erklärte der Klasse, dass Moos ebenfalls ein Beweis für Leben sei. Willi aus der letzten Reihe meldete sich zu Wort. Mein Papa hat mir beim Suchen geholfen, verkündete er strahlend. Sie öffnete nun das vierte Ei. Es war merkwürdig leicht und sie holte tief Luft. Das Ei war leer. Das ist bestimmt Jonathans, dachte sie. Natürlich hat er nicht verstanden, was er damit machen sollte. Hätte ich doch bloß nicht vergessen, seine Eltern anzurufen. Und weil sie ihn nicht in Verlegenheit bringen wollte, legte sie dieses Ei, ohne ein Wort zu sagen, beiseite und griff nach dem nächsten. Da meldete sich plötzlich Jonathan. Frau Müller, sagt er, wollen Sie denn nicht über mein Ei sprechen? Verwirrt gab sie zurück. Aber Jonathan, dein Ei ist ja leer. Er sah ihr offen in die Augen und meinte leise, ja, aber das Grab Jesu war doch auch leer. Eine ganze Weile sprach niemand ein Wort. Als die Lehrerin sich endlich wieder gefangen hatte, fragte sie Jonathan, weißt du denn, warum das Grab leer ist oder war? Oh ja, gab er zur Antwort. Jesus wurde getötet und ins Grab gelegt. Aber dann hat ihn sein Vater wieder lebendig gemacht. Die Pausenglocke schrillte und während die Kinder aufgeregt nach draußen auf den Schulhof stürmten, saß sie wie betäubt da und hatte Tränen in den Augen. Das Eis, das sich noch in ihrem Herzen befand, begann zu schmelzen. Dieser zurückgebliebene, rätselhafte Junge hatte die Wahrheit der Auferstehung besser verstanden als alle anderen Kinder. 3 Monate später war Jonathan tot. Die Leute, die in die Friedhofskapelle kamen, um von dem Entschlafenen Abschied zu nehmen, wunderten sich nicht wenig. Oben auf dem Sarg waren 15 leere Eierschalen zu sehen. Und jetzt singen wir das nächste Lied, Vater, ich komme jetzt. Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich eigentlich wieder einmal bei euch zu sein. Es ist eigentlich etwa ein Jahr her, wo ich da sein durfte. Die einen kennen mich noch nicht. Ich heiße Peter Manz, ich komme aus Dienhard. Wer im Telefonbuch nachschaut, der sieht eigentlich, dass dort steht Prediger und Architekt. Und das bin ich auch. Ich habe eine Pastorenausbildung auch gemacht. Bin aber eigentlich hauptberuflich Architekt. Ich habe ein Architekturbüro in Dienhard. Und ich habe Freude gehabt, Andrea, sie ist früher, wir haben mal noch einen Gospelchor gehabt, der Evangelistik-Gospel gefeiert von Winterthur. Und sie ist ebenfalls dort gewesen. Und so ist eigentlich schon eine lange, lange Verbindung in die 70er Jahre zurück. Da vorhanden. Ja, meine Lieben, wenn Ostern, Karfreitag, heute würde stattfinden, dann würde es vielleicht eigentlich in der Presse so heissen, da die Headlines, oder? Die letzten Stunden des Nazareners, Jesus Christus. Vielleicht wäre das ein gutes Schlagwort für den Blick. Oder Exklusivbericht über das Gerichtsverfahren des Judenkönigs vor Pilatus Pontius, geschrieben von? Oder vielleicht ändert die letzten Worte des Messias am Kreuz? Nach Ostern wird es vielleicht tönen in 20 Minuten. Leichnam ist verschwunden. Wer hat ihn gestohlen? Oder die seltsamen Erlebnisse der Jünger Jesu. Vielleicht würde man auch sagen, ist Christus wirklich auferstanden? Ja. Ich möchte Sie heute eigentlich mitnehmen, ein bisschen nach Jerusalem. Und zwar in die Zeit von damals, nämlich zum Thema Begegnungen von Menschen, am Kreuz, am Grab, aber auch mit dem auferstandenen Jesus Christus. Jetzt fragen Sie sich sicher, ja, aber was hat denn das zu tun mit dieser Geschichte, die ich da am Anfang euch gelesen habe? Es hat eigentlich sehr viel zu tun. Schaut, bei der Geburt kommt jeder Mensch so ein Ei über. Jeder. Von uns da rein hat so ein Sei. Und wir müssen uns eigentlich fragen, oder die Frage ist die, mit was fülle ich das Ei? Mit was füllst du das Ei? Und dann wollen wir ein bisschen nachgehen. Wir wollen die Menschen betrachten, wenn sie heute da wären, aus dieser Zeit, und herausfinden, mit was haben Sie Ihr Ei gefüllt? Dann vielleicht könnte es sein, dass der eine oder das andere da ein Ebenbild wäre zu euch. Wenn ich euch frage, bei den Begegnungen am Kreuz, wer ist nebst Jesus eigentlich der Erste gewesen, wo mit dem Kreuz konfrontiert worden ist. Wer würde der sagen? Wer kommt da in den Sinn? Ja. Die gegangen sind, noch ein bisschen vorher. Hä? Ich habe es verstanden. Ja. Aber eigentlich ein bisschen vorher. Der Josef ist nachher gekommen. Genau, der Simon von Kyrene war der Erste, der mit dem Kreuz ganz praktisch in Kontakt gekommen ist. Er war Bauer. Es heisst eigentlich, wir schauen ein bisschen Lukas 23 an, unter anderem im Vers 26. Da heisst nämlich, und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, also Trömer, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Also, wir können annehmen, er war wahrscheinlich ein Bauer. Er ist vom Feld gekommen, hat Feldarbeit gemacht. Und wir wissen nicht genau, wo Kyrene ist. Viele sagen, das sei Libyen. Es könnte also sogar ein Secondo sein. Oder? Kennen wir ja auch, oder? Wir haben eigentlich auch immer wieder Secondos hier in der Schweiz. Weil ich weiss nicht, welcher Jude eigentlich einfach so das Kreuz gedreht hat, wäre ein bisschen unter der Würde gewesen, vielleicht auch für einen Jude. An einem verurteilten Kreuz tragen, ich weiss es nicht. Die Soldaten haben ihn gezwungen, das Kreuz zu tragen. Und ich habe mich gefragt, was ist in ihnen vorgegangen? Was ist echt in diesem Mensch vorgegangen? Ist Wut da gewesen? Jetzt wollte ich nach Hause gehen, ich bin müde, ich habe Hunger. Und jetzt nehmen die da mich einfach weg und ich soll jetzt an diesem Jesus noch das Kreuz tragen. Ist Hass auf die Römer? Geht es denn überhaupt noch? Oder hat er vielleicht Mitleid gehabt? Und er hat Jesus gesehen, Blut überströmt. Und hat kaum mehr mögen, ist zusammengebrochen gewesen. Ist Mitleid da gewesen. Was waren seine Gedanken auf dem Weg nach Golgatha? Hat er vielleicht gedacht, wie gut, dass ich nur das Kreuz muss tragen und nicht selber am Kreuz muss hängen? Ja, mit was hat der Simon von Kyrene sein Ei gefüllt? Mit Mitleid? Mitleid zu Jesus? Mit Dankbarkeit, dass nicht er am Kreuz ist? Wir wissen ja aus dem Markus 15, dass er zwei Söhne hatte. Nämlich der Alexander und der Rufus. Und der Paulus hat die auch gekannt. Nämlich im Römer 16, Vers 13, sagt er, grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine und meine Mutter. Meine Lieben, es hat Nachwirkungen gehabt, das vom Simon. Die Begegnung hat Folgen gehabt. Und wir müssen wissen, wer sein Kreuz, das Kreuz von Jesus, nämlich auf sich nimmt, der erlebt Veränderungen. Das Kreuz lässt kein Mensch kalt. Das müssen wir einfach wissen. Das sehen wir am Simon. Es ist in dieser Familie nachher etwas geschehen. Die Nächsten, die konfrontiert worden sind, wie er richtig gesagt hat, das sind die beiden Schächer am Kreuz gewesen. Der eine Schächer, der hat ganz eindeutig sein Ei gefüllt mit Spott, mit Ironie und mit Hass und mit Hochmut. Er sagt, bist du Christus? Dann hilf dir selber und geht uns auch noch. Was für eine Arroganz von diesem Menschen. Er hat den Tod vor Augen gehabt und hat immer noch Arroganz gehabt. Die Arroganz war in dem Ei drin. Jetzt kann man sagen, ja, bitte nicht verurteilen. Wie schnell tun auch wir. Wir tun Gott etwas bitten, aber sagen du, aber gell, bitte sofort. He? Also könntest du jetzt schon gleich eingreifen. Sind wir dann besser? Dass wir Gott vorschreiben können, wenn er etwas machen soll. Ich hatte ungeheuer Freude auch an dem Mädchen, der erzählt hat, wie Jesus hilft in der, gerade in einfachen Sachen. Und wenn es nötig ist, dann hilft er sofort. Aber manchmal geht es ein bisschen länger. Ja. Der andere Schächer, er hat ganz etwas anderes gemacht. Er hat nämlich sein Ei gefüllt mit Schuldbekenntnis und mit Treue. Es heisst, von dem Schächer, wo er dort sagt, er hat den anderen zurückgewiesen und hat gesagt, wir zwar, wir sind billig drin, oder andere Sätze, wir haben, sind mit Recht am Kreuz. Denn wir empfangen eigentlich nur, was unsere Taten wir gemacht haben. Aber der hier hinten, der hat nichts Ungeschickliches gemacht. Ja, wir müssen einfach wissen, Buße führt zur Erkenntnis Gottes. Dieser aber hat nichts. Und die Frage ist doch einfach, da innen, hat jedes von uns da innen eigentlich erkannt, wer Jesus ist? Er hat es erkannt, aber ich weiss es nicht. Ihr kennt euer Herz. Und dann ist es so etwas ganz Spannendes. Ich weiss nicht, wie wir es hätten, aber im Vers 42 heisst es nachher da, der Schächer hat dann gesagt und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Herr, denk an mich. Er hat nicht gesagt, du, lass mal, aber du mich errette. Er hat eigentlich nur wollen, dass Jesus ihn nicht ganz vergessen tut. Ist das nicht wunderbar? Die Gegensätze, der eine, die Arroganz. Und der andere, Herr, ja, wenn du nur wenigstens so an mich denken tust. Er hat nichts von Errettung gesagt. Ja, wir müssen uns fragen, was ist dein heutiger Wunsch? Was hast du für einen Wunsch an Jesus? Da ist doch Jesus ganz anders. Er war in der Mitte. Alle haben ihn verspottet. Er musste zuschauen, wie es um sein Kleid herum spielt. Wie die Leute gelacht haben. Und was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen es gar nicht. Und obwohl Jesus ungeheure Schmerzen erlitten hat, ihr könnt euch da nicht vorstellen, Kreuzigung ist der schlimmste Tod, den man haben kann. Und der kann über 24 bis 48 Stunden gehen. Und es wird innerlich alles verrissen durch das Hängen und man verblühtet. Innerlich. Und Jesus hat überhaupt nicht gejammert. Der hat nicht gejammert. Oh, bin ich ein Arm. Nein. Er hat sogar noch an die anderen gedacht. Jesus hat Zeit gehabt im grössten Schmerz für die anderen. Er hat auch Zeit gehabt für den Schächer. Und gesagt, er denkt dann nur an mich. Und er hat gesagt, ja, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie anders ist doch Jesus. Und wir müssen uns fragen, wie viel Zeit habe ich für andere Menschen? Habe ich Zeit? Auch wenn es mir vielleicht nicht so gut geht. Der Nächste, der eigentlich konfrontiert worden ist mit dem Kreuz, der ist auch dort, ist nämlich der römische Hauptmann. Er war ein Heid. Er war ein Krieger. Er hat sicher manche Menschen auf dem Gewissen gehabt. Ich denke, es war die erste Kreuzigung. Vielleicht ist er, und wahrscheinlich sogar, ist er verantwortlich für die ganze Kreuzigung dort. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah. Er hat gesehen, Moment mal, der Jesus, der doch ganz anders reagieren. Ganz anders. Weder als eigentlich bis jetzt alles, was er erlebt hat. Er hat gesehen, wie Jesus reagiert. Ein Zeugnis, das ihn beeindruckt hat. Es hat zu ihm geredet. Das Verhalten von Jesus und was er gesagt hat, zu ihm geredet. Und wir müssen uns fragen, ja, wie sieht mein Verhalten aus? Redet mein Leben eigentlich zu den Menschen? in den Situationen, in denen es vielleicht eben gerade nicht gut geht. Aber es hört da nicht auf, der Vers 47, und das ist lässig. Da heißt nämlich, da hat man gesagt, was da geschah, pries er Gott und sprach. Meine Lieben, er hat sein Ei gefüllt mit Loben und Preisen. Wow. Ein Krieger, ein römischer Hauptmann. Ja, mit was fülle ich mein Ei? Habe ich Loben und Preisen drin? Und dann sagt er eigentlich dort zum Schluss, für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Andere sagen, übersetzen, sagen, ein Gerechter. Oder in Matthäus 27, 54, da gefällt mir eigentlich noch sehr gut, dort heißt es, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er hat erkannt, wer Jesus war. Und im Gegensatz sehen wir nebendran das Volk. Das Volk, das dort war, was heisst im Vers 48 und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Puh. Die haben ihr Ei gefüllt mit Gleichgültigkeit und Abgestumpftheit. Ja, ist lässig, die Show. Ja, wir haben aber auch schon bessere Kreuzigungen gehört. Der ist ja so halb schnell gestorben. Du Mutter, komm, jetzt müssen wir langsam heimgehen. Weisst, am 6. fängt ja der Sabbat an, ich habe Hunger. Ich will noch etwas zur Nacht. Hä? So ist mir vorgekommen. Einfach okay. Sie haben sich an die Brust gegeben, ja. Ist beeindruckend, vielleicht der Jesus. Dann sind sie heimgegangen. Wieder ein Spektakel vorbei. Gehen wir noch heim. Gehen wir jetzt heim. Vielleicht geht es dir aber gleich. Du gehst zu dem Raum aus, da. Du hast heute von Jesus gehört und weißt, dass Jesus dich gern hat. Und von dir eigentlich Buße und Reue will. Und du gehst einfach so nach Hause. Ja? Ist eine schöne Predigt gewesen. Schöne Zeugnis. Wunderbar. Auch der, was er vorher etwas gesagt hat. Schlässig war, ja. Okay. Jetzt gehe ich aber zur Tagesordnung. Das Mittagessen ist bereit. Wir haben vielleicht noch Besuch. Dann hat es noch ein paar so Bekannte und Freunde von Jesus. Da war Maria Magdalena. Da war Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Da war Salome und andere. Und unter anderem auch noch der Johannes. Und da heisst es eigentlich, und sie schauten von Ferne. Sie haben sich nicht getraut, führen zu kommen. Sie haben eine ungeheure Angst gehabt. Wenn sie zu nahe führen gehen, könnten sie nämlich auch noch verhaften. Und wer weiß, was dann passiert. Sie haben ihr Ei gefüllt mit Angst. Ich weiß nicht, ob er das auch schon gefüllt hat mit Angst. Wenn man so in die Welt hinschaut und so. Oder in den Umständen ist. Und ich musste fragen, wo sind die Jünger? Die haben so viel Angst gehabt, die sind nicht einmal da gewesen, außer dem Johannes. Ja. Und dann kommen wir zu dem, was wir gehört haben. Das ist der Nächste, nämlich der Josef von Arimathea. Von ihm heisst es, Vers 50, 51, und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr. Der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Ein Politiker. Einer, der dabei war, wo man Jesus verurteilt hat. Aber wir sehen, es war ein Mensch, der fromm, gottesfürchtig, der gut war und vor allem der Mut hatte. Der Mann hat Mut gehabt. Er hatte nicht gewilligt in ihren Rat und Handel. Der hat gesagt, das ist nicht richtig. Der ist gegen den Strom geschwommen. Er hat sogar, sagt die Bibel, er hat aufs Reich Gottes gewartet. Er hat also die Bibel gekannt, was passiert. Frage ist, kennen wir die Bibel? Kennen wir, was kommt? Er hat sein Ei gefüllt mit Mut, mit Bekenntnis und mit Glauben. Er war ja gut vernetzt. Er war vielleicht sogar per Du mit dem Pontius Pilatus. Er ist zu ihm gegangen und hat gesagt, du, hör mal, ich will gerne eigentlich den Leichnam da. Ich will nicht, dass er da oben am Kreuz hängt, wenn da Sabbat ist. Kann ich ihn nicht haben? Und wisst ihr, wer noch bei ihm war? Das ist nämlich spannend. Einer, den wir kennen. Wir hören nur noch dort noch mal etwas von ihm. Er ist mal in der Nacht zu Jesus gegangen. Nämlich der Nikodemus. Er, der Josef und der Nikodemus, die haben zusammen nachher den Leichnam genommen. Und der Josef von Arimathea war kein Armer. Er hat sich ein wunderschönes neues Grab gehauen lassen. Familiengrab. Ich glaube, fertig geworden. Und sagt, das ist jetzt aber gerade gut für Jesus. Ein jungfräuliches Grab für den Messias. Und er ist dort reingekommen. Er war grosszügig und barmherzig. Und dann sehen wir ein paar Begegnungen am Grab. Das sind die Frauen Maria Magdalena, Maria, Mutter von Jakobus und Johanna. Die sind am Sonntagmorgen, wie sie eigentlich gefunden haben, sind sehr pflichtbewusst gewesen. Und sie hatten schon eine Begegnung am Kreuz gehabt, wo sie ihr Ei gefüllt haben, dort, nämlich mit Trauer, mit Liebe, aber auch mit Pflicht. Und sie wollten am Morgen gehen und haben jetzt noch Jesus einbalsamieren. Ich kann mir so vorstellen, was sie dort rausgelaufen sind. Da haben sie ein riesen Problem gehabt. Sie haben nämlich diskutiert, du, der Stein, den mögen wir nicht wegnehmen. Wie kommen wir dazu, dass wir den Stein wegbringen? Sonst kommen wir gar nicht in die Höhle hinein. Sie sind also mit einem riesen Problem und schwerem Herzen sind sie dort rausgegangen, haben miteinander diskutiert, weil sie wirklich wollen Jesus einbalsamieren. Und ihre erste Begegnung am Grab war ein Schock. Ich kann mir das richtig vorstellen, der Schock. Die kommen her und der Stein, der ist schon auf der Seite. Hey, ist ein Erdbeben gegangen, was ist los? Dann nachher ist Maria reingegangen, schauen. Da war sie gerade noch mal geschockt. Da ist ja gar kein Jesus mehr drin. Total schockiert. Sie haben das Ei aufgetan und haben gesehen, dass sie eigentlich, ja, neben Trauer, Liebe und Pflicht hat es da noch ein bisschen Platz drin. Und wisst ihr, was die da haben? Vergesslichkeit. Ist klar, also manchmal in der Trauer rein, da kann man natürlich etwas vergessen. Ist ganz klar. Geht vielleicht auch uns so. Dann, meine Lieben, wie viele Verheißungen hat Jesus uns doch schon gegeben? Jeden persönlich. Und wie viele Gebetserhörungen haben wir schon bekommen? Und wie schnell vergessen wir die? Weil Jesus hat eigentlich das vorausgesagt. Im Kapitel 24 nämlich dann. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen. Jetzt haben sie sich erinnert. Erinnert ihr euch an Jonathan? Und das leere Ei? Ja, genau da ist, jetzt ist die Erinnerung wieder gekommen. Und sie haben den Auftrag von diesen Engeln bekommen, geht und verkündigt das. Und sind sofort gegangen und haben es erzählt. Und jetzt die Reaktion, die ist herrlich. Oder? Der Petrus, müssen wir mal hören. Und es erschien ihnen, also ein Petrus, den Apostel, und es erschien ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Ach, das ist doch einfach dummes Weibergeschwätz. Hä? So haben sie gehandelt. Verrückt eigentlich. Die haben es nicht geglaubt. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Meine lieben Zweifel und Unglauben sind keine Schande. Das müssen wir einfach einmal sehen. Wenn wir nicht dort drin verharren. Viele verharren, das ist der Fehler. Der Petrus wollte es wissen. Also ich kann es nicht glauben, was die Frauen da gesagt haben. Also, aber ich muss Gewissheit haben. Und das ist wichtig. Ich will Gewissheit. Und da ist unsere Frage. Hast du Gewissheit, dass du gerettet bist? Dass dein Leben mit Gott in Ordnung ist? Wir müssen Gewissheit haben, so wie der Petrus. Heilsgewissheit ist lebensnotwendig. Sonst sind wir immer im Zweifel. Dann sind wir eigentlich Bordwankchristen. Kennen Sie Bordwankchristen? Nein. Ist ganz einfach. Man ist am Schwimmen, oder? Und irgendwann mag man nicht mehr. Und man ist am Vertrinken. Und dann kommt ein Bötchen. Und danach nimmt er einmal die Hand. Und ich hebe schon mal meine Hand an die Bordwand, oder? Oben, Kante. Und dann sage ich, ja, eigentlich ist es gut, kannst weiterfahren. Hä? Ist ja lässig. Also, ja, es geht gut. Ich muss nicht mehr schwimmen. Ich kann mich ausruhen. Aber irgendwann merke ich, ich drohe immer wieder abzugehen, oder? Es ist doch nicht lustig. An der Bordwand von einem Schiffli. Es wäre doch schöner, wenn ich drin hocken würde. Und das will genau Jesus. Aber für das brauche ich Teilsgewissheit. Dass ich im Boot hineinhocke und nicht nur dran hänge. Ernst machen mit Jesus. Ernst machen mit Gott. Und dann haben wir eigentlich nochmal jemanden dort vor dem Stein. Ich kenne es auch, ein paar waren es gewesen, nämlich die Wächter. Die Hüter heisst, sie haben geschlafen. Die haben ihre Seite gefüllt mit Schlaf. Jede Menge Schlaf. Voll, blam, voll. Hat keinen Platz mehr, etwas anderes gesehen. Die haben geschlafen. Die haben gar nicht realisiert, dass Ostern ist, meine Lieben. Das ist Wahnsinn. Aber so ist es nämlich heute. Sie haben immer noch gedacht, Jesus ist im Grab drin. Aber meine Lieben, Jesus lebt. Leider tun sehr viele Menschen heute immer noch denken, Jesus, ja, der ist im Grab drin, der ist gestorben. Und sie schlafen weiter. Wenn wir unser Sein wirklich nicht mit Schlaf füllen. Und dann haben wir zum Schluss noch zwei Begegnungen mit dem Auferstandenen. Es hat zwei Frauen gehabt, die dreimal eigentlich konfrontiert worden sind. Zuerst am Kreuz, dann am Grab und dann mit dem Auferstandenen. Das ist Maria Magdalena, Maria, Mutter von Jakobus. Ihr Sein ist zuerst einmal gefüllt worden mit Angst. Dann haben sie das wieder rausgekippt oder haben einfach ein bisschen Platz gemacht und haben es gefüllt. Mit Trauer, mit Liebe und mit Pflicht, wie wir sehen. Und dann haben sie nachher da noch ein Säckchen gefunden und haben dort nachher noch ein bisschen Vergesslichkeit drin gemustert, oder? Und dann haben sie die Begegnung gehabt mit diesen beiden Engeln. Und was haben sie gemacht? Sei sofort aus da, alles ausgeleert und haben es gefüllt mit Freude. Und sind voll Freude, sind die zurückgegangen zu der Gemeinde, zu den Jüngern und gesagt, hey, Jesus lebt. Wir sind im Grab hinein, der ist leer. Und die Engel haben sie uns gesagt. Die anderen haben es nicht geglaubt, aber tun wir doch, wenn wir heimgehen, unser Ei füllen mit Freude. Freude an Jesus Christus. Freude, was er alles macht. Es gibt nämlich keine bessere Verbindung. Weil sie haben eigentlich noch eben als Erste eine Begegnung gehabt. Und das sehen wir in Matthäus 28, Verse 8 bis 10. Und die möchte ich gleich lesen. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Wow, die Freude, die sie hatten. Ich glaube, denen ihr Herz ist fast verplatzt. Und wenn ihr euch zurückdenkt, vielleicht, wenn ihr Jesus sagt, die Freude, die in eurem Herzen war. Und die darf auch heute wieder sein. Freude, dass Jesus lebt, dass er Realität ist. Und das sieht man eigentlich dann noch beim Petrus. Der Petrus, er ist ja mit ein paar Kumpeln wieder zurückgegangen ins alte Leben hinein. Sie sind dort am See Genezareth gesehen und haben die ganze Nacht gefischt. Und ja, es war halt nicht gerade viel los gewesen. Und als sie am Morgen herkommen, sehen sie dort einen an der Beach stehen. Und der Johannes sagt: Du, ich glaube dort hinten, der Grilleur, das ist Jesus. Und der Petrus sofort Hemd abgezogen, Köpfler ins Wasser. Er hat als Erstes bei Jesus sein. Und er ist zu ihm gegangen. Er hat dort sein Ei mit Selbstverachtung, mit Buße und mit Tränen gefüllt gehabt. Und er ist zu Jesus gegangen und hat es dann mal zuerst mit Hoffnung gefüllt und nachher dürfen Vergebung erleben. Und dann Jesus dreimal fragt: Petrus, hast du mich gern? Zuerst mal voll Enthusiasmus: Ja klar, selbstverständlich. Das zweite Mal: Ja, also sicher, Jesus, ich habe dich gern. Und wenn er das dritte Mal fragt, sagt er: Du, aber jetzt hat er es schon zweimal gesagt, gell? Aber eigentlich, klar habe ich dich gern. Aber er war vielleicht schon ein bisschen unmütig. Und manchmal wird Jesus auch mehrmals hören, oder? Dass wir ihn gern haben. Das ist eigentlich wie bei der Partnerschaft. Der Schatz wird dann nicht nur einmal vielleicht gerade bei der Trauung hören: Ja, Schatz, ich habe dich gern. Sondern wird sich eigentlich immer wieder hören. Und Jesus wird es auch immer wieder hören. Und dann hat er ihm gesagt: Weide meine Schafe. Dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal hat er die Vergebung bekommen. Und das wird Jesus auch mit uns tun. Amen.